Guten Morgen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Ich habe mich entschieden, nochmal zwei oder vielleicht auch drei Schritte zurückzugehen, weil ich den Eindruck hatte, dass irgendwie der Fluss des Erkenntnisgewinns unterbrochen war. Zwar würde ich gerne nochmal zurückgehen zu drittens chemische Systeme. Und da hatten wir zunächst mit dem Wasserstoffatom begonnen. Aus zwei Gründen. Einmal, weil das Wasserstoffatom relativ einfach zu verstehen ist. Und zweitens, weil die Ergebnisse des Wasserstoffatoms für alle anderen Atome genutzt werden und dann sogar auch noch für Moleküle genutzt werden. Das heißt, diese Wasserstoffatomorbitale, die wir nachher bekommen werden, werden eine große Bedeutung haben. Wie immer haben wir angefangen, die Schrödinger-Gleichung aufzuschreiben. Die Schrödinger-Gleichung ist immer das gleiche, Operator für die kinetische Energie, Operator für die potenzielle Energie, angewandt auf eine Eigenfunktion, gibt Energie Eigenwert mal Eigenfunktion. Das Einzige, was wir hier brauchten, war das Potential, in dem sich das Elektron des Wasserstoffatoms bewegt. Nochmal ganz kurz zu unserem Bild. Das Bild ist, wir haben einen unendlich schweren Kern, der ja ungefähr 1800 Mal schwerer ist als das Elektron, und das ist dann schon fast unendlich schwer. Der ruht im Koordinatensystem Ursprung und das Elektron zwitschert irgendwie drumherum. Und das Elektron spürt dann dieses Potential V von R. R ist eine der drei Koordinaten von den Kugelkoordinaten, nämlich der Abstand vom Ursprung. Und dann sehen Sie, geht hier ein die Ladung des Elektrons mit minus E, die Ladung des Kerns mit plus E, gibt zusammen minus E Quadrat. Und dann geht noch ein 1 durch R, 1 durch den Abstand. Das Coulomb-Potential wird eben, ja, oder die Coulomb-Kraft hängt eben vom Abstand ab. Dann kann man die Schrödinger-Gleichung lösen, kriegt Eigenfunktionen, das sind diese Psis, und die hängen von drei Quantenzahlen ab, Hauptquantenzahl, Nebenquantenzahl, Magnetquantenzahl, Psi von N, L und M. Und dann haben wir hier die gesehen, das können wir aufsplitten in ein Produkt aus den Kugelflächenfunktionen, die Ihnen ans Herz gewachsen sind, und einer Radialfunktion. Was soll diese Wellenfunktion? Wenn Sie fragen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein Elektron an irgendeiner Stelle, die durch R, Theta und Phi beschrieben werden kann, dann bilden Sie das Betragsquadrat dieser Wellenfunktion, achten noch auf die Jacobi-Faktoren und dann können Sie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ausrechnen. Sie können außerdem natürlich alle möglichen anderen Operatoren auf diese Eigenfunktionen loslassen und gucken, was für ein Drehimpuls kommt raus, was für eine Energie kommt raus zum Beispiel. Die Energie, die rauskommt, ist minus Rydbergzahl, das ist minus 13,6 Elektronenvolt, durch n². Sie sehen, die Energieniveaus hängen nur von n ab. Ich habe Ihnen die nochmal grafisch dargestellt. Das ist eine Energieskala. Wir liegen hier bei minus 13,6 Elektronenvolt. Dann haben wir hier n gleich 1. N gleich 2 wäre minus 13,6 Elektronenvolt durch 2 Quadrat, also durch 4, liegt ungefähr hier. Hier haben wir minus 13,6 Elektronenvolt Neuntel, minus 13,6 Elektronenvolt Sechzehntel, minus 13,6 Elektronenvolt Fünfundzwanzigstel und so weiter. Sie sehen schon, der Nullpunkt dieser Energieskala ist so gewählt, dass der Wasserstoffkern und das Wasserstoffelektron unendlich weit voneinander entfernt sind. Das ist der Energienullpunkt. Ich habe Ihnen nochmal ein Beispiel für die Radialfunktion hingeschrieben, zum Beispiel die für 2, 0, also 2 heißt n gleich 2, l gleich 0. Dann gibt es da irgendeinen Vorfaktor, der für die Normierung sorgt, und dann sehen wir hier ein Polynom, das sorgt für diese Nullstelle. Das haben Sie vielleicht noch vor Augen, dass die Radialfunktion 2, 0 eine Nullstelle aufweist, nämlich für r gleich 2a0. Und dann haben wir diesen exponentiellen Abfall. Wo ich vielleicht ein bisschen, oder erstmal haben Sie dazu eine Frage. Also Sie ahnen schon, dass ich darauf jetzt weiter aufbauen werde. Das heißt, es wäre jetzt eine sehr gute Gelegenheit, da nochmal irgendwo nachzuhaken, auch wenn es jetzt vielleicht schon ein, zwei Wochen her ist, dass wir das besprochen haben. Die 2 und die 0. Die 2 und die 0 kann man hier erstmal überhaupt nicht erkennen. Man kann aber erkennen, wenn man sich die Mühe macht und nochmal zwei Zeilen zurückgeht, dann steht hier, dass die Radialfunktionen von n und l abhängen, also von der Haupt- und der Nebenquantenzahl. Und ich hätte jetzt serviceorientiert hier n gleich 2, l gleich 0 hinschreiben können, aber baue sozusagen drauf, dass man irgendwie die Verbindung herstellt. Und dann wäre das also n gleich 2, l gleich 0. Ja, bitte? Okay, wie kommt man zu diesem Energieeigenwert? Man kommt darauf, indem man die Schrödinger-Gleichung löst. Also es gilt h psi gleich e psi. Das haben wir gar nicht explizit gerechnet. Aber ich habe Ihnen ja an... Also Sie können in Ihrer Formelsammlung die ylm nachschlagen und Sie können auch die Radialfunktion nachschlagen. Den Hamilton-Operator haben wir aufgestellt. Und jetzt könnten Sie ausrechnen, was passiert, wenn Sie den Hamilton-Operator auf RYLM loslassen. Dann wissen Sie, was passiert. Es kommt nämlich raus, irgendein Vorfaktor, irgendein Eigenwert, mal nochmal RY. Ich schreibe Ihnen das auch nochmal hin. Also mein Vorschlag war, machen Sie doch mal H psi. Das wäre das gleiche wie Hamilton-Operator auf RY. Ja? Und das Schöne an diesem RY ist, dass das Ergebnis der Anwendung des Hamilton-Operators gerade irgendeinen Eigenwert gibt und dann wieder RY. Deswegen nennt man RY Eigenfunktion zum Hamilton-Operator und es kommt dieser Vorfaktor, den nennt man Eigenwert. Und der Eigenwert zum Hamilton-Operator sind die Energieeigenwerte. Und das will ich jetzt nicht alles vorturnen, aber im Prinzip kommt dann, wenn Sie das machen, raus, dass dieses EN rauskommt. Da steht natürlich nicht Rydberg, sondern da steht dann, das habe ich hier oben noch mal hingeschrieben, da kommt dann sowas raus, minus ME e hoch 4 durch 8 Epsilon H Quadrat N Quadrat oder sowas. Und dann fasst man alles bis auf das N Quadrat als Rydberg-Zahl zusammen und dann ist das, sind das die Energieeigenwerte. Also die allgemeine Formel wäre Q1 mal Q2 durch 4 Pi Epsilon 0 R. Das wäre die allgemeine Formel. Und Q1 könnte jetzt sein die Ladung des Elektrons, die wäre minus E. Und Q2 wäre die Ladung des Kerns, das wäre plus E. Und das gibt zusammen minus E Quadrat. Ja, bitte? Epsilon 0 ist die elektrische Feldkonstante, die gibt Ihnen praktisch den Zusammenhang, also hieraus, oder das haben Sie irgendwann mal in Physik vielleicht gelernt, ja? Sie müssten halt irgendwie, also es klingt plausibel, dass die Kraft zwischen zwei Ladungen irgendwie von der Ladung 1 und von der Ladung 2 abhängt und es klingt sinnvoll, dass die vom Abstand abhängt, aber es muss natürlich noch irgendeinen Proportionalitätsfaktor hin und den kann man eben mit Epsilon 0 bezeichnen. Das ist eine Naturkonstante, genau. Also das wäre überall im Universum gleich. Es sei denn, Sie kommen in irgendwelche dielektrischen Materialien. Da haben Sie dann noch ein Epsilon R kennengelernt. Das, also ich bin natürlich weiter weg von der Schule als Sie, aber das ist noch was, woran ich mich noch sehr gut an meinen Physikunterricht in der Schule erinnere, dass wir da ständig mit sowas rumgerechnet haben. Das war in der guten alten Zeit sozusagen. Also, ich habe den Zahlenwert nicht parat, aber es ist einfach eine Naturkonstante. Die Masse des Elektrons ist auch, also alle Elektronen im Universum wiegen gleich viel. Das können Sie nachschlagen, genau. Jetzt möchte ich gerne über Mehrelektronenatome sprechen. Und Mehrelektronenatome haben gleich zwei Komplikationen auf einmal. Das erste ist, sie haben mehrere Elektronen. Und das zweite ist, sie haben auch noch eine andere Kernladungszahl. Also Sie wissen, Atome sind elektrisch neutral. Das bedeutet, dass ein Heliumatom mit zwei Elektronen einen zweifach positiv geladenen Kern hat. Oder ein Lithiumatom mit drei Elektronen einen dreifach positiv geladenen Kern. Damit wir jetzt didaktisch vorbildlich kleine Schritte machen, würde ich gerne als nächstes über das Helium-Ion sprechen. Das Helium-Ion hätte ein Elektron irgendwo verloren. hätte jetzt noch ein Elektron, aber hat immer noch einen zweifach positiv geladenen Kern. Und jetzt wäre die Frage, was passiert mit dieser Rechnung, wenn alles genau das gleiche ist, nur der Kern zweifach positiv geladen ist? Dann sehen Sie in dieser Zeile hier, da tut sich schon was. Und zwar haben wir die Ladung des Elektrons, die ist immer noch minus e, aber die Ladung des Kerns ist jetzt plötzlich plus 2e. Um jetzt nicht für das Helium-Ion, das Lithium-Ion und so weiter alles wieder hinschreiben zu müssen, schreibe ich hier einfach eine Kernladungszahl hin, z. Und z wäre eben 2 für das Helium, für den Heliumkern, 3 für den Lithiumkern und so weiter. Damit ändert sich natürlich auch unser Potenzial. Das wird dann zu minus ze Quadrat. Also ich schreibe jetzt mal hier hin ein Elektronionen. Ein Elektronion. Ja, also das Potenzial für das Elektron im Helium plus Ion wäre minus 2e Quadrat durch 4pi Epsilon 0 R. Das Coulomb-Potenzial im Lithium 2 plus Ion wäre minus 3e Quadrat durch 4pi Epsilon 0 R und so weiter. Dann passieren bei der Lösung der Schrödinger-Gleichung zwei Dinge. Das eine ist, die Energieeigenwerte ändern sich. Wird das tiefste Energieniveau im Vergleich zum Wasserstoffatom für das Heliumion höher oder tiefer liegen? Oder anders gesagt, brauche ich mehr Energie, um das Elektron aus dem Wasserstoff zu dissoziieren? Oder brauche ich mehr Energie, um das Elektron aus dem Helium plus Ion zu dissoziieren? Genauso ist es. Also ich wiederhole nochmal für die Zuschauer zu Hause. Die Antwort ist, die Dissoziationsenergie für das Helium plus Ion ist höher, einfach wegen der höheren Kernladung. Deswegen muss ich mehr Energie aufbringen. Deswegen ändern sich diese Energieeigenwerte und die ändern sich, indem hier ein Z-Quadrat auftaucht. Die Radialfunktion, ich habe hier nur ein Beispiel angegeben für 2, 0, werden sich auch ändern. Wenn Sie nochmal überlegen, was sagt denn die Radialfunktion aus? Die sagt uns, in welchem Abstand zum Kern finde ich mit welcher Wahrscheinlichkeit das Elektron? Werden Sie das Elektron im Helium-Plus-Ion eher näher am Kern oder eher weiter weg vom Kern finden? Im Vergleich zum Wasserstoffatom. Das Argument wäre genau das gleiche, wenn Ihre Kommilitonin nicht noch mit Schreiben beschäftigt wäre, würde sie es wahrscheinlich sagen. Nämlich, wir haben wieder die Situation, dass wir eine stärkere Coulomb-Anziehung haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das Elektron näher am Kern ist. Deswegen ändert sich diese Radialfunktion hier. Und zwar so, dass an all den Stellen, wo A0 steht, Z durch A0 auftaucht. Also zum Beispiel würde hier ein Z stehen. Hier würde ein Z stehen und hier würde ein Z stehen. Diese Kernladungszahl hat also zwei Effekte. Sie sagt uns, wie die erhöhte Kernladung sich auf die Energieniveaus auswirkt und auf die, ja, auf den Elektronenkernabstand. Es ist immer ergänzt, also hier wäre es minus z Quadrat Rydberg-Konstante durch n Quadrat und hier wäre es minus z mal r. Also es ist immer eine Ergänzung. Und ganz oben da auch. Und Sie sehen, das klappt wunderbar, weil Sie für das Wasserstoffatom nämlich z gleich 1 setzen und dann verflüchtigt sich das z in Wohlgefallen für das Wasserstoffatom. Das passt also. Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich Ihnen versucht klarzumachen, warum Quantenmechanik wichtig sein könnte. Und ich habe Ihnen als Beispiel dieses Bildchen hier gezeigt. Da hatten wir eine Wasserstoffentladungsröhre, in der Wasserstoffmoleküle dissoziiert werden zu Wasserstoffatomen, durch eine Hochspannungsentladung angeregt werden in höhere energetische Zustände und dann diese Energie wieder in Form von Licht abgeben. Dieses Licht tritt hier aus und wird dann durch so ein Prisma geschickt und wird dann in seine spektralen Bestandteile aufgesplittet. Das sind diese Spektrallinien des Wasserstoffs. Und ich hatte Ihnen damals als spannend verkauft, dass Sie hier kein kontinuierliches Spektrum sehen, sondern dass Sie hier nur ganz bestimmte einzelne Wellenlängen finden. Und jetzt sind wir so weit, dass wir uns sogar überlegen können, welche Wellenlängen wir hier finden in diesem Wasserstoffspektrum. Und der Ansatz dazu ist der, dass wir uns dieses Energieniveauschema anschauen und jetzt sagen, in unserer Wasserstoffentladungsröhre werden die Wasserstoffatome in irgendwelche höherenergetischen Niveaus angeregt, können von diesen höherenergetischen Niveaus wieder zurückfallen und geben dabei die Energie in Form von Photonen ab, die die entsprechende Energie tragen. Es könnte zum Beispiel sein, dass Sie ein Wasserstoffatom in das Niveau N gleich 2 angeregt haben, was dann in das Niveau N gleich 1 zurückfällt. Jetzt können Sie sich überlegen, welcher Energiedifferenz das entspricht. Weil Sie wissen, dass das hier minus 13,6 Elektronenvolt sind und das sind minus 13,6 Elektronenvolt Viertel, dann können Sie sich die Energiedifferenz ausrechnen. Und jetzt können Sie sich überlegen, welche Frequenz das Photon oder das Licht haben muss, weil Sie wissen, dass ein Photon, was diese Energie aufbringen muss, gerade diese Energiedifferenz Delta E als H mal μ tragen muss. Und dann können Sie sich ausrechnen, bei welcher Frequenz, oder Sie können die Frequenz in eine Wellenlänge umrechnen, dieser Übergang hier aufschlägt. Wir haben natürlich außerdem auch noch Übergänge von N gleich 3 nach N gleich 1, von N gleich 4 nach N gleich 1, von N gleich 5 nach N gleich 1 und so weiter. Tatsächlich sind natürlich auch andere Übergänge möglich, zum Beispiel der Übergang von N gleich 3 nach N gleich 2, von N gleich 4 nach N gleich 2, von N gleich 5 nach N gleich 2 und so weiter. Jetzt haben Sie das Schema nachvollzogen. Ich male Ihnen noch die Übergänge mit auf N gleich 3 hin und ich male Ihnen noch die Übergänge auf N gleich 4 hin. Naja, und Sie haben schon mal irgendwo aufgeschnappt, dass man diese verschiedenen Sets von Spektrallinien als Serienspektren bezeichnet und die haben Namen nach ihren Entdeckern und das erste hier wäre die Lyman-Serie, das zweite wäre Balmer. Das dritte wäre Paschen und Brackett. Die Namen sind natürlich wichtig, weil man den Leuten irgendwie, die möchte man honorieren. Was ich aber noch kurz diskutieren möchte, ist, ich möchte diskutieren, wann die entdeckt worden sind. Und zwar ist die Balmer-Serie, also diejenigen Übergänge, die auf N gleich 2 enden, ist 1895 beobachtet worden. Die Lyman-Serie 1906. Und die Paschen-Serie 1908. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, warum die Balmer-Serie zuerst entdeckt worden ist. Genau so ist es. Die richtige Antwort ist, dass diese Übergänge hier Photonen entsprechen, die im Sichtbaren liegen. Das heißt, man kann das Experiment machen und kann sofort per Auge sehen, dass dann Licht dieser Wellenlänge auftritt. Licht aus welchem Spektralbereich entspricht dann, also ich schreibe mal hier dazu, vielleicht in blau, vis für visible. In welchem Spektralbereich liegt denn die Lyman-Serie? Was sagen Sie? Ja. Sehr gut. Also geraten wurde richtig, dass das höher energetische Strahlung sein muss, weil die gelben Pfeile länger sind als die blauen. Und deswegen muss es jenseits des Sichtbaren liegen im UV-Bereich. Und wissen Sie auch, in welchem Spektralbereich dann die Paschen-Serie liegt? Ja? Das ist im Infrarotbereich, genau. Okay. Gut. Das kann man machen. Ich glaube, auf dem Übungsblatt haben... bevor ich zum Übungsblatt komme, würde ich noch sagen, wir haben noch eine grobe Näherung gemacht, die wir noch ein bisschen verbessern können. Und zwar haben wir in unserem Ansatz für die Schrödinger-Gleichung gesagt, der Kern des Wasserstoffatoms ist unendlich schwer und das Elektron fliegt drumherum. Jetzt wissen wir aber, dass der Kern nicht unendlich mal schwerer ist als das Elektron, sondern nur ungefähr 1800 mal schwerer ist als das Elektron. Und das müssten wir noch berücksichtigen. Und das kann man machen, indem man in diesen Energieniveaus En hier nicht die Elektronenmasse einsetzt, sondern, Sie werden es ahnen, die reduzierte Masse μ, wobei μ dann eben die Masse des Elektrons mal der Masse des Protons geteilt durch die Masse des Elektrons plus die Masse des Protons ist. Und dann kommen ein bisschen andere Energieeigenwerte raus und dann kommen ein bisschen andere Wellenlängen in diesen Wasserstoffserien. Die Aufgabe, die Pia Witter für Sie gebastelt hat, für das Übungsblatt, was, glaube ich, gerade veröffentlicht ist, ist, dass sie sagt, okay, man kann Licht von Sternen beobachten und kann aus dem Licht rausfinden, wie die Isotopenverteilung auf diesem Stern ist. Und jetzt müssten Sie auch wissen, wie das funktioniert, weil nämlich der Unterschied von einem Isotop zum anderen lediglich darin besteht, dass die Kernmasse unterschiedlich ist. Und wenn die Kernmasse unterschiedlich ist, dann bekommen Sie eben andere reduzierte Massen μ und dann bekommen Sie andere Energieniveaus En. Und dann bekommen Sie andere spektrale Übergänge. Und dementsprechend könnten Sie, wenn Sie sich für Astrophysik interessieren, eben jetzt das Licht, was von dem Stern kommt, spektral zerlegen und analysieren, wie das Isotopenverhältnis auf dem Stern ist. Das können Sie dann mal ausprobieren. Was Sie sehen ist, dass unsere Überlegung immer noch richtig war, nämlich zu sagen, wenn die Protonenmasse viel, viel, oder sagen wir allgemein, wenn die Kernmasse viel, viel größer ist als die Elektronenmasse, dann wird aus der reduzierten Masse wieder die Elektronenmasse. Das sehen Sie, wenn MP als Kernmasse viel größer ist als ME, dann können Sie in dieser Summe hier unten das ME vernachlässigen. Also weil Sie sagen, okay, das sind 1800, das ist 1, dann lasse ich das 1 einfach wegfallen. Und dann vernachlässigen Sie ME hier unten und dann können Sie durch MP kürzen und dann bleibt nur noch ME übrig. Und deswegen war der Ansatz, den wir am Anfang gewählt haben, zu sagen, wir nutzen direkt die Elektronenmasse, nicht so schlecht, aber eben nicht perfekt. Jetzt kommen wir, das steht hier schon, 11. zum Heliumatom. Das Heliumatom ist deswegen spannend, weil es jetzt schon 2 Elektronen hat. Damit können wir zunächst mal den Hamilton-Operator aufstellen. Das mache ich nochmal mit Ihnen zusammen. Das ist minus h Querquadrat durch 2 mal die Elektronenmasse, Laplace-Operator. Ich schreibe mal dazu E1, ich erkläre gleich nochmal, was ich damit meine. Minus h Querquadrat durch 2me Laplace-Operator auf die Koordinaten des zweiten Elektrons. Das ist der kinetische Energieoperator für die beiden Elektronen. Jetzt kommen die Coulomb-Wechselwirkung. Das ist einmal die Coulomb-Wechselwirkung des ersten Elektrons mit dem Kern. Minus 2e Quadrat durch 4pi Epsilon 0 R1. Minus 2e Quadrat durch 4pi Epsilon 0 R2. Das ist die Coulomb-Energie aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung des zweiten Elektrons mit dem Kern. Die 2 hier oben kommt jeweils dadurch zustande, dass ja der Heliumkern zweifach positiv geladen ist. Und dann haben wir noch die Elektron-Elektron-Wechselwirkung, die ist plus, weil es sich um eine abstoßende Wechselwirkung handelt, e Quadrat durch 4pi Epsilon 0 und R1, 2 soll der Abstand der Elektronen sein. Das ist der Hamilton-Operator. Der wirkt auf die Wellenfunktion Psi und Psi ist abhängig von R1 und R2, insgesamt also 6 Koordinaten und das sei Epsi. Wir haben den Laplace-Operator kennengelernt als d Quadrat nach dx Quadrat plus d Quadrat nach dy Quadrat plus d Quadrat nach dz Quadrat. Wir haben jetzt aber 6 Koordinaten, nämlich zum Beispiel x1, y1, z1 für die drei kartesischen Koordinaten des ersten Elektrons und x2, y2, z2 für die drei kartesischen Koordinaten des zweiten Elektrons. Und diese Laplace-Operatoren sind jetzt so gemacht, dass dieser Laplace-Operator auf x1, y1, z1 wirkt, eben nur das erste Elektron, und dieser Laplace-Operator hier wirkt auf die Koordinaten x2, y2, z2 für das zweite Elektron. Die Wellenfunktion Psi hatte ich Ihnen versucht, nochmal anschaulich näher zu bringen. Sie können eine Position des ersten Elektrons festlegen, die sei hier, eine Position des zweiten Elektrons, das sei hier. Jetzt haben Sie 6 Koordinaten, dazu kriegen Sie eine Wellenfunktion Psi. Jetzt bilden Sie das Betragsquadrat, das ist ein Maß für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit, dass die Elektronen an diesen beiden Orten sind. Interessieren Sie sich für die Wahrscheinlichkeit, die beiden Elektronen an diesen Orten zu finden, kriegen Sie 6 neue Koordinaten, einen neuen Wert für die Wellenfunktion Psi für diese 6 neuen Koordinaten, quadriert Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Gut. Dann habe ich letztes Mal es nicht ausführlich erwähnt, aber gemacht und jetzt würde ich es gerne nochmal ordentlich aufschreiben. Wir machen jetzt eine sogenannte Orbitalnäherung. Die Orbitalnäherung sagt, dass Psi im Allgemeinen von R1, R2, Sie können sich auch viele Elektronen vorstellen, bis Rn, geschrieben werden kann als das Produkt aus Ein-Elektronen-Orbitalen. Also sprich Phi1 von R1 mal Phi2 von R2 mal Phi3 von R3 und so weiter. Und zwar nämlich und so weiter bis Phi n von Rn. Das ist natürlich eine Näherung. Diese Näherung vernachlässigt die Elektronenkorrelation. Was meine ich damit? Wenn Sie sich ein Heliumatom vorstellen mit 2 Elektronen, dann wissen Sie, dass sich diese beiden Elektronen abstoßen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Elektronen sich sehr, sehr dicht beieinander befinden, ist ziemlich klein. Deswegen steht hier Orbitalnäherung, weil wir bei unserer Wellenfunktion Phi1 überhaupt nicht berücksichtigen, was gerade mit dem zweiten oder mit dem dritten Elektron los ist. Deswegen ist das eine Näherung. Man kann es aber kompensieren, indem man nach dem Hartree-Modell eine Kernabschirmung einführt. Und das funktioniert so, dass Sie eine effektive Kernladung Z-Stern verwenden. Und zum Beispiel könnte Phi1 dann geschrieben werden als 1 durch Wurzel Pi Z-Stern durch A0 in Klammern hoch 3/2 mal E hoch minus Z-Stern R durch A0. Das kommt Ihnen jetzt sehr bekannt vor. Würden Sie Z-Stern gleich 1 setzen, dann hätten Sie das Wasserstoffatom. Würden Sie Z-Stern gleich 2 setzen, dann hätten Sie das Helium plus Ion. Und jetzt setzen Sie ein Z-Stern ein, also weder Z gleich 1 noch Z gleich 2, sondern einen iterativ bestimmten Parameter, die effektive Kernladung Z-Stern, und die beschreibt dann näherungsweise das Orbital im Heliumatom. Oder mit anderen Worten, wir sagen, in einem Mehrelektronenatom das ist jetzt ein ganz wichtiger Satz, da brauche ich Ihre volle Aufmerksamkeit. In einem Mehrelektronenatom nehmen die Elektronen wieder die gleichen Eigenfunktionen an, die sie auch im Wasserstoffatom haben, mit dem einzigen Unterschied, dass ich mit einem Z-Stern eine effektive Kernladung einführe. Das heißt, alles, was Sie fürs Wasserstoffatom wissen, können Sie auf Mehrelektronenatome übertragen. Das heißt, zum Beispiel das dritte Elektron im Lithiumatom mit N gleich 2 verhält sich so wie das Elektron im Wasserstoffatom, wenn es auf N gleich 2 angeregt worden ist, mit dem einzigen Unterschied, dass wir weder Z gleich 1 noch Z gleich 3 verwenden, sondern eine genährte effektive Kernladung Z-Stern. Und jetzt wissen Sie auch, was das Z-Stern hier in dieser Wellenfunktion macht. Das sorgt dafür, dass Sie Ihre Elektronen entweder näher an den Kern bringen können oder weiter vom Kern wegbringen können. Und das ist schon die einzige Näherung, die wir machen. Und deswegen sind Wasserstoff-Atomorbitale so wichtig, weil Sie die bei allen anderen Mehrelektronenatomen auch wiederfinden. Jetzt gebe ich Ihnen noch einen Hinweis, was es mit diesem Z-Stern ein bisschen konkreter auf sich hat. Sie sehen das sofort. Das hier ist Lithium. Was Sie sehen, sind die Energieeigenwerte für verschieden angeregte Valenzelektronen. Wir sagen, die beiden Elektronen 1 und 2 sind beide im 1s-Orbital. Und das dritte Elektron ist im Grundzustand im 2s-Orbital. Das haben wir bisher noch nicht besprochen, warum nicht drei Elektronen im 1s-Orbital sind. Oder wir haben es letztes Mal besprochen, Pauli-Verbot. Aber also das wissen Sie von Ihrer allgemeinen Chemievorlesung. Wir ziehen noch eben das Lithiumatom durch. Pauli-Prinzip sagt uns, 1s-Orbital ist mit zwei Elektronen besetzt, abgehakt. Jetzt kommt das dritte Elektron dazu, im Grundzustand in 2s. Jetzt sehen Sie hier für dieses Energieniveauschema, dass das 2s-Orbital energetisch tiefer liegt als das 2p-Orbital. Man spricht hier von Aufhebung der Bahnentartung. Was bedeutet, dass wir eben für verschiedene Bahnen, nämlich S und P, unterschiedliche Energiewerte haben. Das ist, also, Sie merken schon, alle sind ganz elektrisiert, ja, weil das fürs Wasserstoffatom nicht so ist. Fürs Wasserstoffatom sehen Sie, ich blende das nochmal kurz ein hier, die Energieeigenwerte hängen nur von N ab. Das heißt, 2S hätte N gleich 2, ein Energieeigenwert, dieser hier, Und 2p hätte auch n gleich 2, der gleiche Energieeigenwert. Aber im Lithiumatom sehen Sie, dass 2s und 2p unterschiedliche Energien haben. Und das liegt daran, dass wir unterschiedliche Abschirmungen haben. Und deswegen haben wir unterschiedliche effektive Kernladungen Z-Stern. Die volle Kernladung im Lithiumatom wäre Z gleich 3, weil der Kern dreifach positiv geladen ist. Aber, und jetzt kommt's, dieses dritte Elektron, was wir hier diskutieren, sieht nicht die volle Kernladung Z gleich 3, sondern sieht eine abgeschirmte Kernladung. Warum? Weil zwischen dem dritten Elektron und dem Kern noch die zwei 1s-Elektronen sind, die negativ geladen sind. Deswegen spürt das dritte Elektron nicht mehr Z gleich 3, sondern etwas, was geringer ist als Z gleich 3. Und das ist aber auch noch unterschiedlich in Abhängigkeit davon, ob wir das dritte Elektron im 2s- oder im 2p-Orbital haben. Und um Ihnen das deutlich zu machen, hatte ich diese Grafik hier gewählt. Sie sehen hier die radiale Verteilungsfunktion im Wasserstoffatom. Das ist dieses R-Quadrat-R-Quadrat. Und da sehen Sie, dass die 2s-Elektronen hier auch eine Wahrscheinlichkeit haben, kernnäher sich zu positionieren als die beiden 1s-Elektronen. Und das führt dazu, dass die 2s-Elektronen ein relativ großes effektives, eine große effektive Kernladungszahl spüren, während die 2p-Elektronen immer außerhalb der 1s-Elektronen sind und deswegen ein stark abgeschirmtes Kernpotenzial spüren. Und da die Energieeigenwerte mit z Quadrat gehen, bekommen Sie, wenn Sie ein abgeschirmtes Kernpotenzial spüren, also z verkleinert wird, eben auch einen niedrigeren Betrag der Energie. Und das führt dazu, dass eben das 2p-Orbital mit der Abschirmung energetisch höher liegt als das weniger abgeschirmte 2s-Orbital. Man kann das ausrechnen in einem iterativen Verfahren, indem Sie sich überlegen, ich schreibe Ihnen das gerne auch nochmal hin. Und zwar wäre das die Zeile, die hierzu gut passen würde. Man würde sich für dieses Elektron 1 ein Potenzial V1 effektiv von R aufschreiben wollen. Das ist gegeben als minus Z ohne Stern E Quadrat durch 4pi Epsilon 0 R. Das wäre das volle Kernpotenzial, wenn Sie keine anderen Elektronen haben. Ja, das kennen Sie. Okay, und jetzt die Abschirmung muss ich dazu nehmen. Und die bekomme ich jetzt, indem ich dazu rechne, plus, ich lasse ein bisschen was frei, und jetzt schreibe ich hier hin, e Quadrat durch 4pi Epsilon 0 R1,2. Das ist der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Elektron. Hier. Und darüber mittle ich jetzt. Und zwar mittle ich so, dass ich hier Phi 2 Stern Phi 2 DR2 bilde. Wenn Sie Phi 2 wüssten, könnten Sie sich das effektive Potenzial V1 ausrechnen und könnten damit Phi 1 genau ausrechnen. Sie kennen aber auch Phi 2 nicht. Deswegen können Sie anfangen und können sich überlegen, ich starte mal mit irgendeinem Phi 2, dann rechne ich mir V1 aus, dann rechne ich mir das zugehörige Phi 1 aus und dann mache ich das Ganze umgekehrt, nehme das neu ausgerechnete Phi 1, rechne damit ein effektives Potenzial für das Elektron 2 aus, kriegt damit eine bessere Näherung für Phi 2 und geht dann in die nächste Runde. Ein sehr guter Punkt. Ja. Der Kommentar war, wenn Z Stern kleiner wird als Z, dann rücken die Elektronen weiter weg vom Kern. So habe ich sie verstanden. Ne? Und dem würde ich mich anschließen. Und zwar, ich kritzel einfach mal nur, ja, wenn ich irgendwo den Kern habe und ich schaue mir jetzt an, wo ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 2s groß, dann könnte die irgendwo hier sein, besonders groß. Jetzt bringen Sie aber die 1s-Elektronen dazwischen rein, hier, die schirmen den Kern ab. Jetzt spürt das 2s-Elektron den Kern nicht mehr so stark und rutscht deswegen ein bisschen weiter raus. Und das können Sie natürlich quantitativ viel besser beschreiben, wenn Sie die Wellenfunktion nehmen, aber so als anschauliche Deutung passt es gut. Mhm. Die Frage war, wie rechnen wir die Energieeigenwerte aus? Und die Energieeigenwerte rechnen wir tatsächlich mit dem Z-Stern aus. Ja, die Frage war, in welchem Zusammenhang steht die energetische Lage zwischen 2s und 2p mit dem Z-Stern? Ich bleibe mal bei meiner wirklich furchtbaren Skizze, mit der ich gar nicht zufrieden bin, aber das ist besser als nichts. Ja? Und finden Sie auch, das ist ein bisschen wie so ein Spiegelei eigentlich, aber naja. Das 2s-Orbital zeichnet sich dadurch aus, dass es, nochmal neben, oder die radiale Verteilungsfunktion für die 2s-Elektronen zeichnet sich dadurch aus, dass sie nochmal ein Nebenmaximum in der Aufenthaltswahrscheinlichkeit haben, die... Ich zeige Ihnen das Bild. Also Sie kennen das jetzt inzwischen schon, weil es eines meiner Lieblingsbilder ist. Wir reden immer von diesem Bild hier. Ja? 2s hat einen Anteil näher am Kern als 1s. So. Das heißt, tatsächlich hat 1s auch noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, hier drinnen aufzutauchen. Hier drinnen nützt aber die Abschirmung der 1s-Elektronen nichts mehr. Deswegen ist die Wechselwirkung mit dem Kern für die 2s-Elektronen stärker als für die 2p-Elektronen. Die 2p-Elektronen haben nämlich tatsächlich nur eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit außerhalb der 1s-Elektronen. Und deswegen ist die, sehr flapsig gesprochen, die Elektronenkernanziehung für die 2s-Elektronen ein bisschen größer als für die 2p-Elektronen. Und deswegen liegt das 2s-Orbital energetisch tiefer als das 2p-Orbital. Und das bedeutet, Sie haben für, also jetzt komme ich sozusagen erst zu Ihrer Frage, Sie haben für die 2s-Elektronen ein anderes Z-Stern als für die 2p-Elektronen, weil das Z-Stern ein Maß für die Abschirmung ist. Und da die 2s-Elektronen eben weniger stark abgeschirmt sind als die 2p-Elektronen, ist das Z-Stern näher an 3 für die 2s-Elektronen als für die 2p-Elektronen. Und deswegen ist dann sozusagen mit dem Minus hier, dass die Energie für die 2s-Elektronen noch negativer als für die 2p-Elektronen. Die Frage war, ob sich die Elektronen gegenseitig beeinflussen, ob eben eine Wechselwirkung von den 2s-Elektronen auch einen Einfluss hat auf die 1s-Elektronen. Und die Antwort ist ja, hat es. Aber, und das ist die gute Nachricht, Sie können trotzdem näherungsweise immer dabei bleiben, dass Sie alle Elektronenorbitale im Mehrelektronenatom immer noch durch Wasserstofforbitale beschreiben, die Sie einfach nur durch dieses Z-Stern anpassen. Und deswegen sind die Wasserstoffatomorbitale so wichtig, weil wenn Sie die können, können Sie alle. Sie müssten nur noch ein bisschen mit dem Z-Stern feinjustieren, dann kommen Sie einigermaßen hin. Trotzdem kann man natürlich im Hinterkopf behalten, dass es eine Näherung ist. Jetzt sehe ich schon, Sie fordern sehr vehement sozusagen eine Kaffeepause ein. Das ist in Ordnung. Dann treffen wir uns um 11 wieder. Ich würde gerne immer noch weitermachen mit einer Art Wiederholung, nämlich unter Kapitel 11 Elektronenspin. Elftens Elektronenspin. Und ich hatte Ihnen nochmal das Stern-Gerlach-Experiment gezeigt, was das experimentell nachgewiesen hat. Sie wussten es aber schon, Elektronen haben einen Spin, einen Eigendrehimpuls. Das ist ein quantenmechanischer Drehimpuls, der sich ganz friedlich wie alle quantenmechanischen Drehimpulse verhalten. Und zwar mit der Spin-Quantenzahl s gleich 1/2. Und daraus folgt für die Quantenzahl ms, dass die sein kann plus oder minus 1/2. Und wenn Sie diese Spin-Quantenzahlen berücksichtigen und Sie wollen die Wellenfunktion für ein Elektron angeben, dann wäre die Wellenfunktion jetzt Psi von n, l, m. Und damit Sie jetzt nicht durcheinander kommen, füge ich an dieses m jetzt noch ein Index l an. Das ist also die Quantenzahl, die die z-Komponente des Drehimpulses beschreibt, der in dem L steckt. Das ist der sogenannte Bahndrehimpuls. Also, Sie haben jetzt ein sehr naives Bild wahrscheinlich vor Augen. Das Elektron bewegt sich auf einer Bahn um den Kern. Das hat einen Drehimpuls. Auch wenn wir natürlich wissen, dass Elektronen sich nicht auf Bahnen bewegen, sondern Wellen sind. Aber dieser Bahndrehimpuls wird durch das L und das ML charakterisiert. Und das Elektron hat auch noch einen Eigendrehimpuls. Das heißt, es rotiert um sich selbst. Auch das ist natürlich eine naive Vorstellung, weil das Elektron punktförmig ist. Aber diesen Eigendrehimpuls hat es. Und dieser Eigendrehimpuls wird durch die Quantenzahlen S und M Index S beschrieben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Quantenzahlen, von denen eine langweilig ist, nämlich S, weil S für alle Elektronen immer 1/2 ist. Deswegen lässt man diese Quantenzahl S hier üblicherweise weg. Und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Quantenzahlen und Sie hatten aus der allgemeinen Chemie mitgenommen, dass es ein Pauli-Verbot gibt. Das Pauli-Verbot sagt, in einem Atom dürfen nicht zwei Elektronen im komplett gleichen Quantenzustand existieren. Das bedeutet zum Beispiel, Sie können nur deswegen zwei Elektronen ins eine s-Orbital stecken, weil Sie noch die Spin-Quantenzahl ms haben. Also sprich, im 1s-Orbital ist n gleich 1, l gleich 0, ml gleich 0. Und jetzt haben Sie noch für ms die Möglichkeit plus oder minus 1/2. Deswegen können zwei Elektronen in das 1s-Orbital. Im 2p-Orbital ist n gleich 2, l gleich 1. Deswegen kann ml plus 1, 0 oder minus 1 sein. Das sind drei Möglichkeiten. Und für ms haben Sie jeweils die Möglichkeit plus oder minus 1/2. Und deswegen können sechs Elektronen ins 2p-Orbital. Aber nicht sieben, weil das siebte Elektron mit irgendeinem anderen der schon vorhandenen sechs Elektronen den gleichen Quantenzustand hätte. Okay. Das wussten Sie schon. Was ich Ihnen jetzt liefere, ist eine mathematische Formalisierung des Pauli-Verbots. Dieses Pauli-Verbot übrigens ist einfach beobachtet. Ja. Bisher hat man noch kein Experiment gemacht, in dem Fermionen gegen das Pauli-Verbot verstoßen hätten. Warum das so ist, wissen wir nicht. Gut. Das Pauli-Verbot mathematisch formuliert ist, dass Wellenfunktionen bezüglich des Austauschs zweier Elektronen antisymmetrisch sein müssen. Ich schreibe das eben auf. Wellenfunktionen müssen bezüglich des Austauschs zweier Elektronen antisymmetrisch sein. Die abkürzende Schreibweise dafür sieht so aus. Psi 1, 2. Diese Abkürzung steht in Wirklichkeit dafür, dass ich eine Wellenfunktion Psi habe mit den Koordinaten R1, Theta 1, Phi 1, R2, Theta 2, Phi 2. Und die Behauptung ist jetzt, oder nein, erstmal ganz grundsätzlich was, was uns sehr oft beschäftigt, wenn wir uns mit Elementarteilchen beschäftigen. Elektronen sind ununterscheidbar. Wenn Sie ein Experiment durchführen, um festzustellen, wo gerade die zwei Elektronen in Ihrem Atom sind, dann kriegen Sie im Idealfall raus, hier ist ein Elektron und dort ist ein Elektron. Sie wissen aber nicht, ob das hier Elektron 1 ist oder ob das hier Elektron 1 ist. Sie können nicht irgendwie einen roten Punkt auf das Elektron machen oder sowas. Das heißt, die Wellenfunktion, oder besser gesagt, das Betragsquadrat der Wellenfunktion Psi Quadrat 1, 2 muss das gleiche sein wie Psi Quadrat 2, 1. Ich versuche Ihnen das nochmal eben pantomimisch vorzuführen. Ich hatte Ihnen gesagt, wenn Sie wissen wollen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Elektron 1 hier ist und Elektron 2 hier, dann müssen Sie die Wellenfunktion mit den drei Koordinaten des ersten Elektrons, den drei Koordinaten des zweiten Elektrons aufstellen, das Betragsquadrat bilden, dann kriegen Sie die Wahrscheinlichkeit. Diese Wahrscheinlichkeit muss gleich sein für die Situation, dass Elektron 2 hier ist und Elektron 1 dort, weil Sie im Experiment nicht unterscheiden können, was Elektron 1 oder 2 ist. Und deswegen muss Psi Quadrat von 1, 2 das gleiche sein wie Psi Quadrat von 2, 1. Hier würde ich mich unterbrechen und fragen, ist das klar? Oder können Sie da nochmal eine Nachfrage? Ja, eine Frage bitte.
Also heißt es, dass wir überhaupt nicht unterscheiden können, in welchem Orbital eigentlich welches Elektron ist? Also kann man sagen, dass ein, also, ja, das 2s eigentlich auch ein 1s-Elektron sein könnte?
Also die Frage war, ob wir auch zwischen verschiedenen Orbitalen nicht unterscheiden können, welches Elektron was ist. Und die Antwort ist, das ist so. Also Sie könnten, Sie wissen jetzt, dass in einem, was weiß ich, Lithiumatom drei Elektronen sind. Und Sie können jetzt eine, nehmen wir mal an, eine Fotografie machen und stellen fest, wo sich diese drei Elektronen befinden. Aber welches ist, wissen Sie nicht. Und deswegen muss beim Lithiumatom das Betragsquadrat von Psi 1, 2, 3 das gleiche sein wie das Betragsquadrat von Psi 3, 2, 1 und das gleiche wie das Betragsquadrat Psi 1, 3, 2 und so weiter. Okay. Das bedeutet aber, dass es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, dass Psi 1, 2 gleich minus Psi 2, 1 ist. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Psi 1, 2 gleich Psi 2, 1 ist. Sie verstehen, worauf ich raus will? Beobachten kann man immer nur das Betragsquadrat der Wellenfunktion. Und deswegen können Sie diese obere Bedingung hier zum Beispiel dadurch erfüllen, dass Sie sagen, wenn ich 1 und 2 tausche, kriege ich ein negatives Vorzeichen für meine Wellenfunktion. Wenn ich es quadriere, kommt wieder das Gleiche raus. Oder Sie sagen, die Wellenfunktionen müssen gleich sein. Und diese Variante mit dem negativen Vorzeichen hier nennt man antisymmetrisch. Und die hier unten nennt man symmetrisch. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Das Beispiel wäre für die beiden 1s-Elektronen im Heliumatom. Da könnte ich eine symmetrische Wellenfunktion aufstellen. Psi symmetrisch 1, 2, die wäre, ich nehme meine räumliche Wellenfunktion Phi 1s, Elektron 1. Dieses Elektron hat eine Spinwellenfunktion Alpha 1. Und dann habe ich die räumliche Wellenfunktion Phi 1s für mein Elektron 2 und meine Spinwellenfunktion Beta 2 plus Phi 1s 2 Alpha 2 Phi 1s 1 Beta 1. Das wäre eine symmetrische Wellenfunktion für die beiden 1s-Elektronen im Heliumatom. Die antisymmetrische Wellenfunktion würde sehr ähnlich aussehen. Psi antisymmetrisch 1, 2 sähe aus wie Phi 1s 1 Alpha 1 Phi 1s 2 Beta 2 minus Phi 1s 2 Alpha 2 Phi 1s 1 Beta 1. Und lassen mich den Satz noch sagen, das Pauli-Verbot, mathematisch formuliert, heißt, dass Sie immer die antisymmetrische Wellenfunktion nehmen müssen. Dann ist automatisch das Pauli-Verbot erfüllt. Weil Sie zum Beispiel den Fehler gemacht haben könnten, dass Sie hier nicht Alpha 1 Beta 2 geschrieben hätten, sondern sie hätten geschrieben Alpha 1 Alpha 2. Dann wüssten sie erstmal nach ihrem, ja, sagen wir mal, schriftlich formulierten Pauli-Verbotsprinzip, wüssten sie, das kann nicht sein, weil dann beide Elektronen im 1s-Orbital und beide die Spinwellenfunktion Alpha hätten. Das geht nicht. Hätten Sie aber Ihre Wellenfunktion eben antisymmetrisch formuliert und hier würde statt Beta jeweils Alpha stehen, dann müssten Sie doch mal kurz drauf starren, was dann passieren würde. Dann wäre die Gesamtwellenfunktion nämlich 0. Sehen Sie das? Ja? Also hätten Sie eine Wellenfunktion aufgestellt, bei der sich zwei Elektronen im gleichen Quantenzustand befinden und die Wellenfunktion ist antisymmetrisch, dann ist das Ergebnis 0. Und das ist gut so. Weil es uns eben sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Elektronen im gleichen Quantenzustand sind, ist 0. Und deswegen ist die mathematische Formulierung des Pauli-Prinzips, verwenden Sie antisymmetrische Wellenfunktionen. Die Frage war, bringt uns die symmetrische Funktion was? Und die Antwort darauf ist, ja, schon, weil wenn Sie zum Beispiel nur die Ich müsste Sie, glaube ich, noch ein bisschen vertrösten. Also es ist so, dass Sie zum Beispiel finden, dass in einem Problem die Ortswellenfunktion symmetrisch ist und dann müssten Sie sich überlegen, wie sieht die Spinwellenfunktion dazu aus. Und dann wüssten Sie, die Spinwellenfunktion muss antisymmetrisch sein, damit das Produkt aus Ortswellen und Spinwellenfunktion wieder was Antisymmetrisches ergibt. Vielleicht geht das in die Richtung auf die Antwort zu Ihrer Frage, aber an der Stelle, gebe ich zu, sieht man das noch nicht so richtig. Gut, wir müssen immer noch was wiederholen, und zwar Sehmann-Effekt. Dieses Bild war mir wichtig. Hier sehen Sie, ich sage mal im einfachsten Fall, wir abstrahieren das Experiment mal ein bisschen. Wir bekommen hier Elektronen raus, die hier entlang fliegen. Wir legen einen Magnetfeldgradienten an und dieser Magnetfeldgradient kann die Elektronen in die Wellenfunktion mit mz gleich plus h quer halbe, also Spin-Wellenfunktion Alpha und in Spin-Wellenfunktion Beta zerlegen. In Spin-Up und in Spin-Down. Dass Sie einen solchen Elektronenstrahl in Spin-Up und Spin-Down zerlegen, sagt uns, dass die Spin-Quantenzahl von Elektronen ein halb ist. Es gibt nämlich nur zwei Möglichkeiten für MS, plus ein halb oder minus ein halb. Okay, gut. Jetzt kommen wir zu diesem spannenden Experiment hier, was uns nochmal die Heisenbergsche Unschärferelation vor Augen führt. Das ist auch ziemlich wichtig. Sie können hier die Z-Komponente Ihres Elektronenspins bestimmen. Entweder plus ein halb, Spinwellenfunktion Alpha, oder minus ein halb. Im Allgemeinen, sagen wir mal, haben Sie eine 50-50-Verteilung. Jetzt machen Sie eine Messung des Drehimpulses in X-Richtung. Jetzt hatten wir aber gelernt, dass die Operatoren des Drehimpulses für X- und Z-Richtung nicht miteinander kommutieren. Das haben Sie sogar auf dem Übungsblatt gezeigt. Sie erinnern sich, ja? Das war so ein furchtbares Kreuzprodukt, glaube ich, wo Sie irgendwie gezeigt haben, dass Lx vertauscht mit Lz ungleich 0 ist. Okay. Was ist die praktische Schlussfolgerung daraus? Die Schlussfolgerung daraus ist, dass die Operatoren miss die Z-Komponente des Drehimpulses und miss die X-Komponente des Drehimpulses nicht die gleichen Eigenfunktionen haben. Sprich, zum Beispiel, wir hätten zum Beispiel hier die Eigenfunktion Alpha und Beta. Und diese beiden hier für die X-Komponente könnten die Wellenfunktion Gamma und Delta sein. Sie können natürlich, wie sich das für alle quantenmechanischen Operatoren gehört, können Sie diese Wellenfunktion mit den blauen Pfeilen hier, das heißt also die, der Zustand mit mx gleich plus 1/2, können Sie ausdrücken als Superposition von diesen beiden hier. Das ist wichtig. Ganz allgemein wissen Sie, Sie können zu einem quantenmechanischen Operator den Satz von Eigenfunktionen bestimmen. Jetzt kommt die gute Nachricht für Sie. Das ist, glaube ich, wirklich angenehm, wenn man sich das mal klar macht. Der Satz von Eigenfunktionen für den quantenmechanischen Operator misst die Z-Komponente des Drehimpulses, ist super einfach. Er besteht nämlich aus nur zwei Eigenfunktionen, nicht mehr, nur zwei Stück. Alpha und Beta. Wenn Sie jetzt einen anderen Operator nehmen, misst die X-Komponente, dann hat der andere Eigenfunktionen. Zum Beispiel Gamma und Delta. Aber Sie können diese Eigenfunktion zum Operator misst die X-Komponente darstellen als Superposition dieser beiden Eigenfunktionen. So, jetzt kommen wir zu dem Messprozess. Wir messen hier die Z-Komponente, haben damit den Spin in, die Z-Komponente des Spins klar festgelegt, Wellenfunktion Alpha. Jetzt messen wir die X-Komponente, die beiden Operatoren vertauschen nicht. Ich bekomme hier eine neue Wellenfunktion, nämlich die Spin-Up in X-Richtung. Das ist darzustellen als eine Superposition aus Alpha und Beta. Wenn ich jetzt noch einmal messe in Z-Richtung, dann finde ich entsprechend die Superposition in Alpha und Beta. Und das Verblüffende dabei ist, ich habe hier oben die Elektronen genommen, die die Z-Komponente des Drehimpulses plus h quer halbe hatten. Nehme nur diese Elektronen, messe jetzt die X-Komponente, nehme nur die Elektronen, die den Drehimpuls in X-Richtung plus h quer halbe haben, denke, jetzt hätte ich aber die Elektronen hübsch ausgetrickst, weil ich jetzt nämlich sowohl die Z- als auch die X-Komponente gemessen habe. Davon lässt sich das Elektron aber überhaupt nicht beeindrucken. Wenn wir nämlich jetzt nochmal die Z-Komponente messen, sehen wir, wir wissen über die Z-Komponente gar nichts. Wir wissen, die kann nur plus oder minus h quer halbe sein. Und das, finde ich, ist das schönste Beispiel dafür, an dem man zeigen kann, dass man zwei Observable, die zu Kommutatoren gehören, die nicht vertauschen, nicht gleichzeitig scharf bestimmen kann. Und das ist ja sozusagen die Quintessenz dieser ganzen Drehimpulsgeschichte, die wir da diskutiert hatten, nämlich, dass man nur eine Komponente und den Betrag bestimmen kann. Und es nützt Ihnen eben nichts, wenn Sie versuchen, das irgendwie auszutricksen. Das Elektron weicht immer wieder so aus, dass eben immer nur eine Komponente und der Betrag scharf bestimmt werden können. Okay, das würde ich für so wichtig halten, dass ich Ihnen empfehlen würde, dazu vielleicht noch mal ein Kapitelchen zu lesen. Also ich habe jetzt dazu gar nichts an die Tafel geschrieben, aber es ist wirklich wichtig. Und Sie haben noch eine Frage dazu, ja? Die Frage ist, wir hatten doch bisher beim Elektron immer von MS gesprochen. Warum gibt es jetzt hier plötzlich ein MX, ein MY und ein MZ? Die Konvention ist, dass wir sagen, oder anders, wir finden als Konsequenz der quantenmechanischen Operatoren für den Drehimpuls, dass wir von einem Drehimpuls nur den Betrag und eine Komponente scharf bestimmen können. Welche ist Ihnen völlig überlassen? Per Definition sagen wir, wir nehmen immer die Z-Komponente. Deswegen, wenn wir MS schreiben, meinen wir damit, das ist die Magnetquantenzahl M zum Spin, deswegen Index S, und jeder weiß automatisch, da muss die Z-Richtung gemeint sein. Das ist nicht weiter schlimm, ja? Wenn wir unseren Magnetfeldgradienten so drehen, dann können wir ja auch unser Koordinatensystem so drehen, dass wir immer eine Z-Richtung bestimmen. Aber hier wollen wir eben im Experiment gerade zeigen, dass wir mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung messen. Und deswegen nehmen wir dieses Koordinatensystem und nennen dann dementsprechend die Quantenzahlen MZ, MX. Die Frage ist, wäre das Experiment auch schon spannend, wenn wir hier abbrechen würden? Und ich würde sagen, überhaupt nicht. Dann wäre das Experiment ziemlich öde. Weil Sie zum Beispiel mit elegantem Spin könnte ich diesen Schwamm durch den Raum schleudern. Dann würde der aber irgendwie rotieren und hätte irgendeinen Drehimpuls. Und dann könnten wir hier eine Apparatur aufbauen, die den Drehimpuls in X-Richtung misst. Und irgendwo bei Ihnen eine Apparatur aufbauen, die den Drehimpuls in Y-Richtung misst. Und dann würde sie sagen, okay, wir haben den Drehimpuls in X- und Y-Richtung gemessen. So weit, so gut. Das hätten wir hier mit den Elektronen auch gemacht. Wir haben hier den Drehimpuls in Z-Richtung gemessen, hier in X-Richtung. Das wäre das Schwammexperiment. Das Spannende ist, dass Sie, wenn Sie den Schwamm durch die Gegend werfen und Sie nach diesen beiden hier nochmal die Z-Richtung messen, müssen Sie beim makroskopischen Objekt natürlich wieder das finden, was Sie hier vorne schon gemessen haben. Beim quantenmechanischen Objekt ist es aber so, dass Sie durch die Messung in X-Richtung so in das System eingreifen, dass Ihre Messung der Z-Richtung vorher nichts mehr wert ist. Und das sehen Sie, dass Sie, obwohl Sie hier nur die roten Pfeilchen aussuchen, Sie hier am Schluss trotzdem wieder rote und blaue Pfeilchen haben. Und deswegen ist, finde ich, das Experiment nur spannend, wenn Sie alle drei Messprozesse machen. Diese Frage hatte ich befürchtet. Die Frage ist, warum steht denn da MZ plus H quer halbe und nicht ein halb? Das ist eine Definition. Wir haben gesagt, also die Frage ist, ob Sie das H quer in die Definition für Ihren Drehimpulsoperator oder in Ihre Quantenzahl einbauen. Also das heißt, die Frage ist, ob Sie sagen, SZ auf Alpha gibt plus ein halb H oder gibt, entschuldigen Sie, gibt MS Alpha, dann würde MS plus H quer halbe sein. Oder ob Sie sagen, SZ auf Alpha gibt MS H quer Alpha, dann würde MS nur plus ein halb sein. Also die Frage ist, ob Sie das H quer explizit neben das MS schreiben oder ob Sie das H quer ins MS reinziehen. Und in unserer Vorlesung haben wir, wenn ich mich recht entsinne, das H quer explizit dazu geschrieben, sodass MS nur plus oder minus ein halb ist und wir dann das H quer immer noch dran multiplizieren müssen. Also es ist eine reine Konventionssache. An dieser Stelle ist meine Zeit abgelaufen für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis nächsten Mittwoch.